Vorstandsneurotiker.
Willkommen beim Wohlstandsneurotiker, dem Podcast der Neulandrebellen. Zu Besuch ist heute Dr. Jonas Tögel. Er ist Amerikanist und Propagandaforscher, hat zum Thema Softpower promoviert und arbeitet derzeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Regensburg. Seine Forschungsschwerpunkte sind unter anderem Propaganda, Motivation, der Einsatz von Softpower-Techniken sowie epochale Herausforderungen des 20. und 21. Jahrhunderts. Und heute sprechen wir über das Thema Cognitive Warfare. Hallo, Herr Dr. Tögel, grüße Sie.
Hallo, Herr Wellbrock.
Herr Tögel, wir sprechen über Cognitive Warfare und bei so einem Begriff macht es Sinn, vielleicht erstmal mit einer Definition anzufangen. Was müssen sich unsere Hörer darunter denn vorstellen?
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Der Cognitive Warfare ist ein Programm der NATO, das es als solches seit 2020 gibt. Also es ist ein sehr neues Programm und eigentlich sammelt die NATO mit diesem Programm alle Manipulationstechniken, alle psychologischen Einflusstechniken, die es gibt, führt die zusammen und möchte jetzt einfach mit dem Cognitive Warfare ihren eigenen psychologischen Krieg, ihren Informationskrieg vorantreiben und perfektionieren.
Ja, Stichwort Informationskrieg, Propaganda, PR, es gibt da ja ganz viele verschiedene Begriffe. Das ist ja in dem Sinne nichts Neues. Wir sprechen nachher auch nochmal über den Ersten bzw. Zweiten Weltkrieg. Aber speziell dieses Cognitive Warfare, wie lange gibt es das schon? Und erstmal, wie lange gibt es das schon?
Also die ersten Dokumente, in denen der Begriff auftaucht, manche sind von 2008. Das scheint man bei der NATO nicht so zu kennen. Also da ist der Begriff so das erste Mal aufgetaucht, soweit ich das überblicken kann. Dann 2017 gab es ein Dokument, aber eben 2020, da hat sich der Innovation Hub der NATO damit beschäftigt. Und so ab dem Zeitpunkt, also in den letzten 2 Jahren, ist es intensiv vorangetrieben worden. Und natürlich auch ein Programm für die Zukunft, also der Cognitive Warfare wird uns noch eine Weile begleiten.
Ja, also es geht ja auch darum, sozusagen die Herzen und Köpfe der Menschen zu gewinnen. So würde ich das jetzt mal als eine Aufgabe des Cognitive Warfare bezeichnen wollen. Da gibt's dann aus meiner Sicht eine gute Nachricht, wenn man so will. Immer mehr Menschen verlieren ja trotzdem das Vertrauen in die NATO und in die massiven Rüstungsausgaben. Und der Wunsch nach Frieden, das wird ja auch immer wieder festgestellt, ist deutlich ausgeprägter als der, durch Krieg Frieden zu schaffen. Und dann wäre jetzt die schlechte Nachricht in dem Fall, in dem Zusammenhang, also es wirkt so, als wenn Cognitive Warfare ja dann doch weniger erfolgreich läuft als bisher gedacht oder geplant. Und das scheint mir eine schlechte Nachricht, weil ich befürchte, dass dann die Intensität dieser Manipulationen durch Cognitive Warfare doch eigentlich erhöht werden müsste, damit das überhaupt funktionieren kann. Wie kann das aussehen oder liege ich da von vornherein schon in meiner Grundannahme falsch?
Nein, Sie haben es ganz richtig erkannt. Das Vertrauen geht natürlich zurück, aber wenn ich darf, würde ich nochmal zu dem zurückkommen, dass Sie gesagt haben, diese Manipulation, die wirkt immer weniger, weil das eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, der es uns als Propagandaforscher nicht leicht macht. Ich halte auch immer mal wieder Vorträge und die Menschen wollen natürlich wissen, wie funktioniert Kriegspropaganda, wie funktionieren diese Techniken und ich erkläre es dann den Menschen und oft sitzen sie in den Vorträgen und finden es spannend, aber haben so das Gefühl, Wahnsinn, was da geht bei den anderen, aber bei mir nicht. Und man nennt es in der Forschung den sogenannten Third-Person-Effekt. Es ist eigentlich ganz gut nachgewiesen, dass wir dazu tendieren, die Wirkung von dieser psychologischen Manipulation auf uns selbst zu unterschätzen. Also wir denken, passt schon, ich bin da eigentlich fein raus. Und auf andere überschätzen wir es gerne. Also man denkt, die anderen, die kann man ja alle sehr, sehr stark manipulieren. Mich betrifft's nicht. Und ich möchte jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber wir wissen halt aus der psychologischen Forschung, dass sich jeden Menschen ein Stück weit durch diesen gezielten Einsatz von sogenannten Softpower oder Manipulationstechniken ein Stück weit beeinflussen kann. Ich kann nicht jeden beliebig beeinflussen, aber es geht doch stärker, als man das selber vielleicht auch für möglich hält. Wir werden ja sicherlich im Verlauf des Gesprächs auch noch drauf kommen, wie es funktioniert, dann wird es nochmal klarer werden. Aber das vielleicht einfach mal vorneweg. Und jetzt haben Sie gefragt, wie könnte diese konkrete Manipulation durch den Cognitive Warfare aussehen? die jetzt intensiviert wird, weil vielleicht die NATO auch festgestellt hat, okay, das Vertrauen in unser Militärbündnis ist nicht mehr so hoch wie vielleicht noch vor 20 Jahren.
Entschuldigung, das sagt die NATO ja sogar selbst, ne? Also das findet sie ja durchaus besorgniserregend, ne?
Absolut. Ja. Die machen da Studien. Eine der bekanntesten wäre jetzt von Edelman. Das ist Trust Barometer. Edelman ist die größte Werbeagentur der Welt. Und die schauen jedes Jahr eigentlich weltweit, wie entwickeln sich so die Einstellungen der Menschen. Und da haben sie schon, ich glaube, 2017 oder 2018 von einer sogenannten Kernschmelze des Vertrauens gesprochen. Also das Vertrauen scheint verspielt. Und man kämpft natürlich jetzt mit allen psychologischen Mitteln drum, das Vertrauen wiederzugewinnen. Und da sind wir natürlich bei dieser Frage, sind wir mitten in diesem Werkzeugkasten der Propaganda, der ist sehr groß und können wir jetzt natürlich nicht alles erklären, aber vielleicht greifen wir uns mal eine Sache raus, wo man sagt, so könnte Cognitive Warfare stattfinden.
Ja, gerne.
Und das wäre die sogenannte Integrity Initiative. Das klingt eigentlich schon mal gut, Integrity, da steckt Integrität drinnen. Die ist im Jahr 2018 bekannt geworden oder aufgeflogen eigentlich durch geleakte Dokumente. Was war die Integrity Initiative? Das war eigentlich ein Netzwerk. Wer war da mit dabei? Da waren dabei Geheimdienste, da waren dabei Politiker, es waren Wissenschaftler dabei und es waren auch Journalisten mit dabei.
Ja, das klingt ja sehr integer.
Ja. Und es war auch nicht unbedingt bekannt. Also wenn Sie so wollen, könnte man schon sagen, dass das eine Verschwörung war. Und was hat diese Verschwörung gemacht oder was hat die Integrity Initiative sich als Aufgabe gesetzt? Sie hat gesagt, wir beobachten jetzt mal Russland und wir sammeln alles, was uns an Negativen aus Russland irgendwie auffällt.
Ah.
Also wenn Sie eine regierungskritische Demo haben, wir notieren das.
Ja.
Wenn irgendein Regierungskritiker im Gefängnis landet, wir notieren das.
Warten Sie mal, war zu der Zeit nicht auch die WM in Russland 2018?
Unter anderem, ja.
Ah, okay. Also, weil wenn wir uns daran zurückerinnern, die Berichterstattung, das war ja grauenvoll.
Ja. Ja. Ist jetzt natürlich schwer nachzuweisen, genau was sie gemacht haben, aber wir können es von den Strukturen hier auf jeden Fall festhalten. Man hat so viel Negatives gesammelt über Russland, wie man eigentlich nur sammeln konnte. Dann hat man es an die eigenen Medien weitergegeben und die haben es eigentlich aufgeblasen und über alle Kanäle verteilt und man hat eigentlich ständig mit dem ausgestreckten Finger auf Russland gezeigt und hat gesagt, schaut mal, dieses Land, die sind böse. Gleichzeitig hat man sich innenpolitisch dann, Jeremy Corbyn zum Beispiel, war ein Politiker, der war durchaus positiv gegenüber Russland eingestellt. Den hat man dann über die Initiative, so ist es dann auch bekannt geworden, mit so viel Schlamm beworfen wie nur irgendwie möglich. Also man wollte unbedingt verhindern, dass hier Politiker vielleicht in höhere Ämter kommen, die sagen, Frieden mit Russland wäre auch keine so schlechte Idee. In Spanien war es Pedro Baños, der ist dann angegriffen von dieser Initiative. Also wäre jetzt mal eine Möglichkeit, wie man sagt, so könnte im Cognitive Warfare gearbeitet werden, weil wir wissen heute, dass diese Initiative auch von der NATO finanziert war.
Ja. Ja, da haben wir schon auf jeden Fall jetzt mal herausgearbeitet, dass es natürlich unterschiedliche Akteure gibt, wenn man eine solche Strategie verfolgen will. Neben der NATO dann Politik und Medien natürlich, aber letztlich eben ja auch wir selbst. Wir müssen ja eigentlich auch mithelfen und das machen wir ja auch immer sehr gerne, wenn wir im Internet unterwegs sind. Und dahinter lassen wir ja alle Spuren, die verfolgt und ausgewertet können. Das weiß im Prinzip jeder und selbst wenn sich auf Facebook über das Gebaren von Facebook beschwert wird, weiß jeder, dass es doch etwas schizophren ist, wenn man ja trotzdem freiwillig seine Daten herausgibt. Bisher war allerdings so die militärische Nutzung weniger ein Thema, eher Werbung, Manipulation, PR. Ja, die militärische Nutzung, sprechen wir doch mal über die. Sie haben mir den Begriff rübergeschickt, gewissermaßen Schattentexte. Was sind Schattentexte im Netz? Und wie können diese dann militärisch genutzt werden?
Ja, ist eine gute Frage. Also vielleicht erstmal zu dem Begriff Schattentexte. Ja, man kann sich so vorstellen, es kommt eigentlich erstmal harmlos daher, weil man denkt, okay, das, was ich im Internet mache, zum Beispiel, ich suche was auf Google oder ich gehe zu einer bestimmten Webseite oder ich buche eine Reise oder ich benutze meine Kreditkarte. Und wenn Sie sozusagen ein Tagebuch führen, dann würden Sie reinschreiben, heute habe ich diese und diese Reise gebucht, ich habe mir eine Pizza bestellt, ich habe vielleicht einen Film angeschaut über Netflix und das wissen wir.
Mhm.
Okay? Diese Informationen haben wir unter Kontrolle. Und vielen Menschen ist einfach noch nicht so klar, dass sie gleichzeitig einen Schattentext ausfüllen. Und die schreiben eigentlich in ein zweites Buch rein, vielleicht wäre es ein psychologischer Fragebogen, den sie damit ausfüllen. Vielleicht schreiben sie rein, ob sie viel oder wenig Geld haben. Vielleicht schreiben sie rein, wie ihr Familienstatus ist. Vielleicht schreiben sie rein, ob sie einsam sind oder nicht. Und. Und das ist was, das ist den Menschen gar nicht so klar. Und man kann es ganz gut an einem Beispiel zeigen, wo dieser Schattentext ziemlich deutlich wurde. Das ist so eine amerikanische Lebensmittelkette, die heißt Target. Und da muss sich jeder registrieren, der da Lebensmittel bestellen möchte. Und was Target dann macht, die verwenden die Informationen und schicken gezielte Werbung raus. Wenn sie sich jetzt, keine Ahnung, Gartenstühle kaufen, dann kriegen sie vielleicht als nächstes die Werbung, wollen sie nicht auch noch einen Grill? So weit, so gut. Und damals war es eben so, dass eine Frau, eine junge Frau, war noch eine Teenagerin, die hat plötzlich Werbung bekommen für Babyklamotten.
Okay.
Und dann hat sich der Vater gesagt, geht ja gar nicht, was bekommt meine Tochter hier Babyklamotten? Ist ab zum nächsten Target, hat sich den Manager geschnappt und hat den richtig geschimpft und hat gesagt, also meine junge Tochter hier, die ist noch minderjährig und außerdem ist die total brav und die würde niemals, also was fällt Ihnen ein, dass Sie meiner Tochter hier Werbung schicken für Babyklamotten? Hat sich der Manager natürlich entschuldigt, hat gesagt, okay, es tut uns wirklich sehr leid, wir haben hier einen Fehler gemacht und also hat wahrscheinlich unser Computer mal verrückt gespielt und also hat sich tausendmal entschuldigt. Der Mann war einigermaßen beruhigt, ist nach Hause gegangen und nach so ein paar Tagen dachte sich der Manager, okay, also ich will ja jetzt wirklich nicht einen guten Kunden verlieren, ich rufe nochmal an und am besten entschuldige ich mich nochmal. Hat er wieder bei dem Mann angerufen, der Mann ist rangegangen und hat gesagt, ja okay, passt, ich glaube, ich muss mich entschuldigen. Hier in meinem Haus gab es doch einige Aktivitäten, die ich nicht so ganz mitbekommen habe und meine Tochter ist tatsächlich schwanger.
Wow.
Und was war passiert? Die Frau hat in das eine Buch hat sie reingeschrieben, ich kaufe mir hier eine bestimmte Handcreme, Körperlotion.
Ja.
Und Target hat aber über seine KI festgestellt, also die haben die ganzen Daten gesammelt, Computerprogramm drüber laufen lassen und dann haben sie festgestellt, okay, es scheint so zu sein, dass Frauen, wenn sie schwanger sind am Anfang, dann verändert sich ihr Geruchssinn, der wird intensiver und die können dann diese Cremes, die sie vorher hergenommen haben, können sie jetzt nicht mehr verwenden und die bestellen sich dann eher Cremes, die nicht so geruchsintensiv sind. Und darüber hat es dann eigentlich die KI rausgefunden und man kann das Spielchen dann noch ein bisschen weiter treiben. Die können sogar relativ genau den Monat feststellen, an dem sie schwanger sind, weil scheinbar dann, wenn sie in der Schwangerschaft weiter vorankommen, dann brauchen sie Kalium, Magnesium und so weiter. Und dann bestellen sie sich irgendwie diese Tabletten oder halt Lebensmittel, die sehr Kalium, Magnesium, eisenhaltig sind und so weiter. Und so konnte Target sogar ziemlich genau über die Lebensmittel feststellen, wann die Frau wahrscheinlich ihr Kind bekommen wird. Also das mal eine Möglichkeit, wie man diesen Schattentext nutzen kann.
Wow.
Soweit so harmlos.
Ja.
Da steckt aber schon eine Menge drin einfach. Und das ist jetzt wirklich, das war vor 10 Jahren. Also das ist jetzt mal ein Beispiel von dem, was damit eigentlich möglich ist. Und wie kann man es militärisch nutzen? Könnten wir uns eine Übung 2019 anschauen, die STRATCOM. Also das ist eine Abteilung der NATO. STRATCOM gibt es natürlich auch vom US-Militär. Aber STRATCOM hat, der NATO hat so eine Übung gemacht. Und die wollten rausfinden, wie können wir eigentlich bei unseren Soldaten diesen Schattentext nutzen und was bringt uns das eigentlich? Und was man heute einfach feststellt, okay, das bringt sehr, sehr viel. Darum ist dieses Thema auch für die NATO wahnsinnig spannend und sie möchten da unbedingt auch im Cognitive Warfare Fuß fassen. Man hat Soldaten gesagt, okay, wir machen hier eine Übung, so ein normales Manöver, ist aber geheim und man hat denen ein paar Informationen gegeben, wo soll es hingehen, wer macht mit, wie viele Truppenstärke und so weiter. Also eigentlich alles relativ sensible Informationen.
Ja.
Und dann hat man auf Facebook Fake-Profile erstellt und man hat mit den Informationen, die die Soldaten selber über sich im Netz preisgegeben haben, die hat man gesammelt und vielleicht war der eine ein Familienvater und brauchte Geld. Und vielleicht war der andere Soldat ein bisschen jünger und hat sich durch eine junge, hübsche Frau angesprochen gefühlt. Also jeder, hat man am Ende festgestellt, hatte irgendwo einen Knopf, auf den man drücken kann. Und man hat aus diesen Informationen, und das war dann der eigentliche Zweck der Übung, hat man über Kontakte, über Facebook, relativ viele Informationen rausziehen können und die haben ziemlich viel geplaudert über diesen Einsatz, was sie natürlich niemals hätten tun dürfen und es hat dann auch die NATO überrascht, weil sie gesagt hat, kann ja nicht sein, unsere eigenen Soldaten, die sind ja eigentlich die trainiert, die wissen genau, wie funktioniert psychologische Manipulation, Third Person Effect, die müssten doch eigentlich denken, nein, bei mir nicht und das klappt nicht, aber man hat hier einfach festgestellt, auch als Soldaten können sie alles Mögliche rausbekommen und das hat natürlich auch die NATO echt aufhorchen lassen.
Ja. Wow, also das Beispiel mit der schwangeren Frau, besonders wenn Sie sagen, das ist schon 10 Jahre her, in der Zwischenzeit ist das ja sicherlich nochmal deutlich verfeinert worden. Also holla.
Ja, haben Sie recht.
Ja, okay. Wechseln wir mal so ein bisschen den Block und das, sprechen wir mal über Hardpower und Softpower. Und ich würde das ganz gerne am Ukraine-Konflikt festmachen. Also Hardpower ist klar, das sind Waffen, Flugzeuge, Panzer, schwere Waffen. Wird ja auch rauf und runter diskutiert, sollen wir welche liefern oder nicht? Oder wenn ja, wie viele und so weiter. Kann dadurch der Krieg gewonnen werden? Das ist ja die entscheidende Frage. Doch mindestens genauso wichtig ist die Softpower, also die Beeinflussung der Menschen, eben auch der Zivilbevölkerung, um die militärische Strategie zu unterstützen. Als ich mich auf das Interview vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, oder fiel mir so spontan ein, ja, Talkshows, Will, Plasberg,
yeah,
Illner und wie sie alle heißen. Mögen Sie darauf mal eingehen?
Also Talkshows, muss ich ehrlich sagen, sind jetzt nicht mein Spezialgebiet und auch deswegen, weil ich es einfach nicht mehr anschaue.
Ja,
also,
aber meins.
Ja. Ja, schauen Sie Talkshows noch regelmäßig an?
Ja, tatsächlich. Also ich mache damit auch häufiger was im Sinne von Videos, wo ich mich dann gewissermaßen virtuell ins Studio setze und dann Ausschnitte kommentiere oder versuche zu interpretieren. Ich arbeite jetzt gerade an einem Video von der letzten Anne-Will-Sendung, die ich so sinngemäß Verfassungsfeinde im Fernsehen nennen werde als Arbeitstitel. Und dementsprechend mache ich da relativ viel und alle bemitleiden mich entweder immer oder finden mich vollkommen idiotisch, weil ich mir das immer noch antue. Aber offen gestanden, ich denke, es macht schon Sinn, weil Sie sind natürlich durchaus ein einflussgebender Faktor in der ganzen Medienlandschaft. Und Sie sind natürlich aufgrund der Gäste, der Themen, aufgrund der Art und Weise, wie kommuniziert wird, sind Sie meiner Meinung nach nicht so ganz unwichtig. Auch wenn es natürlich verständlicherweise bei den meisten Leuten körperliche Schmerzen verursacht, wenn sie sich sowas angucken. Aber ich guck's halt aus einer anderen Perspektive und dementsprechend verarbeite ich das auch anders als jetzt in Anführungsstrichen der normale Konsument. Ja, insofern gucke ich Sie noch und Sie wahrscheinlich eher nicht, aber das Prinzip der Talkshow wird Ihnen ja bekannt sein, davon gehe ich aus. Und Sie haben ja sicherlich auch schon mal welche gesehen.
Doch, ich schaue auch immer wieder rein.
Ja.
Und was mir halt auffällt, also zum einen natürlich ist ja jetzt schon nicht so unbekannt, dass man durch die Menschen, die man einlädt, einigermaßen schon das Thema vorgeben kann. Und wenn ich jetzt halt 4 oder 5 habe, die einer Meinung sind, auch das wirkt auf den Zuschauer, wer bekommt wie viel Redeanteil. Und im Großen und Ganzen ist es natürlich schon noch so, dass man eine gewisse Glaubwürdigkeit hat. Auch diese Talkshows haben eine gewisse Glaubwürdigkeit. Und das ist auch mit einer der Schlüsselfaktoren für Propaganda. Also wem glauben die Menschen, wenn sie es am Abend hören? Vielleicht laufen diese Talkshows dann um 7:45 oder noch später. Man hat vielleicht schon ein Gläschen Wein getrunken, man sitzt entspannt im Sessel und dann will man sich eigentlich nur noch unterhalten lassen. Man ist vielleicht nicht mehr ganz so aufmerksam. Auch das wird natürlich ganz bewusst genutzt in der Propaganda. Also wann bringe ich welche Inhalte? Ja. Und wenn Sie hier am Abend so eine Talkshow haben und die Menschen sind vielleicht nicht mehr so aufnahmefähig oder das psychische Immunsystem ist nicht mehr ganz oben, dann gehen natürlich gewisse Inhalte noch besser rein. Und wenn Sie sagen, ja, Propaganda, könnten wir ein konkretes Beispiel rauspicken, da lohnt sich tatsächlich unsere schnelllebige Zeit, die ist ja oft von Nachteil, aber in der Propagandaforschung hilft es uns dann doch, dass oft Sachen sehr, sehr schnell eigentlich dekonstruiert werden können. Und wir könnten uns mal anschauen, vielleicht haben Sie die Sendung gesehen, das war am 2. Juni Markus Lanz und da war Frau Agnes Strack-Zimmermann.
Ja, das passt, weil wir ja auch über den Ukraine, also wir hatten ja gesagt, wir wollen das mal so ein bisschen am, Strack-Zimmermann ist natürlich, ja, bitte, ich erinnere mich nicht, aber ich werde sie wahrscheinlich gesehen haben. Jetzt bin ich gespannt, was Sie jetzt zu mir sagen.
Sie ist ja Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Das ist eigentlich schon mal ein wichtiges Amt und da genießt sie natürlich Glaubwürdigkeit. Und was sie hier am 2. Juni gesagt hat, sie hat ja damals diskutiert mit Frau Ulrike Güero, die eher den Standpunkt vertreten hat, sie findet Waffenlieferungen in die Ukraine nicht so gut, weil ja, natürlich durch Waffenlieferungen.
Unverschämtheit, ja.
So sah das Frau Strack-Zimmermann auch, hat gesagt, es geht ja gar nicht. Und sie hat gesagt, ja, also Putin führt hier einen mörderischen Krieg, ist ganz klar, also er ist der Schuldige. Und dann hat sie gesagt, ja, da sterben Menschen, Frauen und sie hat wortwörtlich von Massenvergewaltigungen gesprochen.
Ja.
Kinderkliniken. Geburtskliniken. Und sie hat gesagt, die werden gezielt angegriffen. Mhm. Und natürlich, das geht in ihre Psyche, es geht voll auf ihre Emotionen, es geht auf ihre Gefühle. Sie bekommen Mitleid und sie können eigentlich gar nicht mehr klar denken, wenn sie hören Massenvergewaltigungen. Und natürlich, wer ist schuld? In dem Fall ganz klar Putins Soldaten. Mhm. Und wir wissen aber heute, dass die Aussagen, auf die sie sich gestützt hat, die waren ja von der ehemaligen ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten, also eigentlich auch ein wichtiger Posten, eine Frau Lyudmila Denisova, die hat diese Geschichten erzählt und sie hat aber gelogen. Also sie hat viele dieser Geschichten einfach erfunden, diese angesprochenen Massenvergewaltigungen, die gab es zum großen Teil nicht. Trotzdem hat es Frau Strack-Zimmermann erzählt. Und es wäre natürlich im Nachhinein wichtig, dass man auch nochmal eine Markus-Lanz-Sendung macht und sagt, okay, hier wurde gelogen. Aber das wird halt nicht gemacht, sondern sie haben die Propaganda berührt die Menschen und die Auflösung, die bekommen dann gar nicht mehr so viele mit und das ist tatsächlich ein großes Problem.
Ja, ja, ich erinnere mich auch an die Sendung und an den Fall natürlich auch, für die Hörer, die es nicht wissen, also die Lyudmila Denisova, glaube ich, hieß sie, ne? Die hat's dann ja, also das ist nochmal ganz wichtig in dem Zusammenhang, sie hat's also selbst zugegeben. Es ist nicht so, dass irgendjemand jetzt behauptet hat, sie lüge oder so, sondern sie hat wirklich gesagt, okay, ich habe mir das ausgedacht, aber ich wollte ja die Ukraine stärken und unterstützen. Das war so die Begründung ihrer Motivation dahinter. Ja, interessanterweise, Strack-Zimmermann blendet sowas dann einfach aus und wie Sie schon selbst gesagt haben, es wird dann ja auch nicht korrigiert. Sprechen wir nochmal über die Propaganda im Ersten und Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise den Vergleich zwischen der Propaganda damals und Cognitive Warfare heute. Also Propaganda ist natürlich nicht neu, hat aber natürlich heute auch durchs Internet, Sie haben ja schon ein paar Beispiele genannt, auch der Informations-, der Datensammlung natürlich eine andere Qualität bekommen. Könnten Sie trotzdem prägnante Unterschiede zwischen der Kriegs-PR vor dem, sagen wir mal, Zweiten Weltkrieg und der Cognitive Warfare von heute beschreiben?
Ist eigentlich genauso, wie Sie es gesagt haben. Also durchs Internet hat sich einiges nochmal geändert und zwei große Sachen, denke ich, kann man rausgreifen. Also auf der einen Seite muss man natürlich sagen, es gibt diesen roten Faden und das ist sehr, sehr erstaunlich, wenn wir auf den Ersten Weltkrieg blicken, was damals mit Propaganda gemacht wurde. Es zieht sich eigentlich durch wie ein roter Faden bis heute. Man hat sehr, sehr ähnliche Techniken und das Gleiche funktioniert immer wieder. Warum? Mhm. Weil sich natürlich die menschliche Natur nicht geändert hat. Ja. So wie die menschliche Psyche heute ist, so war sie vor 10 Jahren, so war sie vor 100 Jahren, so war sie vor 1000 Jahren. Und das ist eben ein Grund, warum Propaganda immer funktioniert, auch teilweise ähnlich funktioniert. Was hat sich geändert? Natürlich stützt sich Propaganda und stützt sich der Cognitive Warfare heute auf Forschung. Zum Beispiel aus der Psychologie, die ist dafür eine ganz wichtige Quelle. Dann haben sie Kulturwissenschaften, sie haben teilweise Literaturwissenschaften, wir haben Biologie und so weiter. Also wir haben ganz viele verschiedene Forschungsbereiche, die sozusagen für Propaganda genutzt werden können. Und da hat sich natürlich in den letzten 100 Jahren sehr viel getan. Psychologie hat große Fortschritte gemacht. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Und eine Sache, die sich auch noch geändert hat, und das ist jetzt kein kleiner Punkt, das sind die Medien. Hm. Wenn wir auf den Ersten Weltkrieg schauen, im Ersten Weltkrieg gab es eigentlich nur Zeitungen. Hm. Es gab noch ein bisschen, man konnte Plakate aufhängen, die Leute konnten noch ein bisschen ins Kino und Theater gehen, aber im Großen und Ganzen war Zeitungen das Medium, mit dem man diese Propaganda verbreitet hat und es wurde sehr, sehr viel Propaganda eigentlich im Ersten Weltkrieg betrieben von allen beteiligten Nationen. Es war eigentlich der Beginn der modernen Propaganda, könnte man sagen. Und wenn wir jetzt einen Sprung machen, wenn wir sagen, okay, im Ersten Weltkrieg mit der Propaganda und auch mit den Waffen, die es damals gab, es sind 16 Millionen Menschen gestorben.
Ja.
Dann machen wir einen Sprung und schauen in den Zweiten Weltkrieg. Was war neu aus Propagandasicht? Neu war der Radio.
Mhm.
Und Goebbels hat damals gesagt, er hätte seine Propaganda eigentlich nicht so durchziehen können, wenn nicht in fast jedem Haushalt in Deutschland so ein Volksempfänger, hieß es damals, gestanden hätte. Er wollte, dass die Menschen sich ein Radio kaufen können. Der war damals auch relativ billig. Warum? Die Leute schalten den Radio ein und die Propaganda geht übers Ohr direkt ins Gehirn, in die Herzen. Und sie können so eigentlich die Gedanken und Gefühle der Menschen vergiften. Und jetzt im Zweiten Weltkrieg haben wir 70 Millionen Tote.
Mhm.
Und das war auch möglich, weil die Propaganda einfach so stark war.
Ja.
Zeitungen und Radio. Und heute haben wir Zeitungen, Radio, Internet und Fernsehen und es wird immer wieder auch in der Forschung darauf hingewiesen, dass wir da vor einer unglaublichen Herausforderung stehen, weil natürlich die Kriegspropaganda genauso wieder Fortschritte gemacht haben, so wie sich die Medien auch weiterentwickelt haben.
Ja. Ja, das ist interessant. Klar, also das geschriebene Wort ist sozusagen stumm oder lebt von den Bildern im Kopf.
Genau.
Das gesprochene Wort im Radio hat dann schon die Tonalität, hat eine bestimmte Betonung, eine bestimmte Emotionalität und geht sehr viel näher an, ja, tatsächlich ans Herz des Menschen.
Ja.
Und jetzt haben wir alles gleichzeitig. Jetzt kommt das Visuelle dann eben auch noch dazu. Und ich habe mal darüber gelesen, dass in der Werbung ganz bewusst häufig halt mit Gesichtern gearbeitet wird. Also damals war es dann Herr Kaiser und so, ich weiß nicht, sind Sie wahrscheinlich noch zu jung, aber es gab dann mal, also unglaublich viele Gesichter jedenfalls. Und Gesichter, wenn die halt vertrauenserweckend oder vielleicht auch nicht vertrauenserweckend, aber in irgendeiner Form eine bestimmte Wirkung erzielen, sind die Manipulationsmöglichkeiten über das Gesicht plus des gesprochenen Wortes nahezu grenzenlos.
Ja, haben Sie recht. Wäre es halt natürlich eine weitere Technik in diesem Werkzeugkasten. Wir haben alle Spiegelneuronen, wir spiegeln auch so ein bisschen die Emotionen, die uns begegnen und dann nehmen wir das auf. Hm. Ist auf jeden Fall eine weitere Technik. Ja,
ja. Ja, ja. Jetzt nutzt aber nicht nur die NATO Cognitive Warfare. Andere Staaten tun das ja auch naheliegenderweise, Russland und China zum Beispiel. Und die NATO argumentiert dann, dass sie ihre Aktivitäten um die Herzen und Köpfe der Menschen ja nur als reine Verteidigungsmaßnahme macht. Also sie müssen im Prinzip die propagandistischen Angriffe Russlands und Chinas abwehren. Als Argumentation klingt das doch eigentlich erstmal schlüssig.
Es klingt schlüssig und natürlich wird so verkauft. Der Innovationswettbewerb, der hieß ja Countering Cognitive Warfare, also den gegnerischen Cognitive Warfare neutralisieren. Das klingt erstmal total schlüssig, aber wenn Sie die Dokumente zum Cognitive Warfare genau lesen, und ich habe sie alle gelesen, dann sehen Sie, dass das eigentlich, diese Verteidigung ist eigentlich nur ein Feigenblatt. Es ist nämlich nur ein Teil des Cognitive Warfare. Es stimmt natürlich, Russland, China und viele andere Länder haben alle ihre eigenen Programme und die Militärs haben ihre eigenen Möglichkeiten, Menschen zu manipulieren. Und aus Sicht von der NATO könnte man sagen, ja gut, dagegen müssen wir uns natürlich verteidigen. Aber gleichzeitig sagt man, wäre doch super, wenn wir dann diese Techniken auch für den Angriff nutzen könnten. Also der Cognitive Warfare, ich schreibe auch gerade ein Buch dazu, das wird in einer Weile erscheinen, da habe ich es nochmal im Detail besprochen. Der Cognitive Warfare ist sowohl Verteidigung als auch Angriff. So wird es ganz klar gesagt. Und die zweite Frage ist natürlich, gegen wen richtet er sich dann? Richtet er sich nur gegen die fremde Bevölkerung? Könnte man ja sagen, okay, vielleicht will man die Bevölkerung von einem Land, mit dem man sich im Krieg befindet, die will man beeinflussen. Sagt man, ja, das macht man, aber auch die eigene Bevölkerung. Mhm. Und dadurch sieht man eigentlich, wie allumfassend schon dieser Anspruch von dem Cognitive Warfare ist. Gegnerische Bevölkerung, die eigene Bevölkerung, jeder ist eigentlich Ziel des Cognitive Warfare. Der Cognitive Warfare ist Verteidigung, er ist Angriff und es ist insgesamt schon wirklich ein ziemlich extremes Programm.
Ja, wir kommen gleich auch noch mal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, wie gefährlich das auch ist. Nochmal kurz zum Ukraine-Konflikt, weil es da ja auch um Propaganda geht. Könnte man sagen, dass Russland den Informationskrieg diesbezüglich eigentlich auf ganzer Linie verloren hat? Ich meine, die russische Perspektive spielt ja hier in Deutschland faktisch eigentlich keine Rolle, oder? Also kann Russland nicht oder will Russland nicht, wenn es so wahnsinnig viele Möglichkeiten hat, wie die NATO sagt, müsste man ja eigentlich vermuten, dass die Einflussnahme, die psychologische, propagandistische, manipulative Einflussnahme auf die Menschen hier in Deutschland aus Russland viel, viel größer und wirksamer sein müsste.
Ja, das ist eine sehr kluge Bemerkung, eine sehr gute Beobachtung, die Sie da gemacht haben. Ich habe mich tatsächlich das Gleiche gefragt, weil wenn man die NATO-Dokumente liest, dann denkt man, oh je, also der Informationskrieg ist eigentlich schon halb verloren sozusagen. Russland und China, die nehmen hier überhand mit ihrer Desinformation und mit ihrem Cognitive Warfare. Und gleichzeitig wird immer wieder betont, naja, aber eigentlich sind die USA als Führungsnation der NATO in der psychologischen Kriegsführung, im Informationskrieg doch noch führend und haben hier die besten Techniken und möchten eigentlich hier ihre Führungsrolle noch behaupten. Also es wird immer so ein bisschen in beide Richtungen argumentiert. Sie haben ja vorher auch über diese Talkshows gesprochen und vielleicht sind wir uns einig, dass die Haltung, dass Russland hier eigentlich einen ja völlig unprovozierten Angriffskrieg begonnen hat und Putin wahrscheinlich seine imperialen Ambitionen auslebt, so in etwa, dass diese Geschichte doch sehr präsent ist, auch in unseren Medien. Und ich würde mal sagen, die ist jetzt intellektuell nicht unbedingt besonders ausgearbeitet. Das ist eigentlich eine, es ist doch.
Das ist ja sehr diplomatisch formuliert. Ja, nee, bitte, also toll.
Aber sie funktioniert.
Ich könnte das nicht. Ja, sie funktioniert auf jeden Fall. Ja, klar.
Und
ja, bitte.
Ja, wenn wir es inhaltlich anschauen, dann muss man sagen, ist jetzt nicht besonders tiefgründig, aber aus Propagandasicht muss ich halt sagen, stimmt genau. Also genau so muss man es machen. Sie müssen sagen, der Feind ist schuld. Und das müssen möglichst alle Medien sagen. Sie brauchen eine 10-0 Situation in den Medien. Nicht 9-1, sondern 10-0. Ja. Und natürlich, was hat man gemacht? Man hat zum Beispiel RT und Sputnik relativ schnell verboten, nachdem dieser Überfall eben auf die Ukraine kam. Mhm. Und man hat hier einfach Russland die Kanäle abgedreht. Wäre jetzt mal eine Möglichkeit, wie man hier arbeiten kann. Also kann Russland nicht oder in dem Fall darf Russland auch nicht, würde ich jetzt auch mal fragen. Also wenn natürlich man die russische Stimme hier komplett verbietet, wird es schon mal schwieriger im Informationskrieg, auch für Russland. Und was ich halt auch noch beobachte, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, aber diese Haltung, ich würde jetzt mal den amerikanischen Geostrategen John Mearsheimer erwähnen. Mhm. Der hat gesagt, eigentlich ist das, was im Moment in der Ukraine passiert, eine Reaktion auf die NATO-Osterweiterung. Er sagt, die gab's ja, und er sagt, hier hat man bei Russland irgendwo eine rote Linie überschritten. Und eigentlich, das ist diese Aussage von John Mearsheimer, ist die USA schuld an diesem Krieg, weil die USA nicht darauf geachtet haben oder vielleicht sogar bewusst Russland provoziert haben, dass es eigentlich nicht möglich ist, der Ukraine zu versprechen, sie würden eventuell in die NATO kommen. Da fühlt sich Russland provoziert und muss dann reagieren.
Ja, da kommt Markus Lanz um die Ecke und sagt, das ist Whataboutism.
Genau. Oder ja. Gabriele Krone-Schmalz, eine Journalistin, die hat genau das Gleiche gesagt. Und ich habe einen Artikel, der ist dann von T-Online, da steht, Wissenschaftlerin zerlegt Thesen von Gabriele Krone-Schmalz. Also es ist doch eine sehr, wie soll ich sagen, eine sehr umgangssprachlicher Ton hier. Man zerlegt sie und man sagt eigentlich, was die sagt, ist totaler Quatsch. Ja. Und natürlich, wenn ich auf der einen Seite Russland die Informationskanäle zudrehe und auf der anderen Seite hier, John Mearsheimer, kommt einfach nicht vor. Also entweder ich ignoriere die Leute, die sagen, es gibt auch noch einen russischen Standpunkt, oder ich bashe sie, wie Gabriele Krone-Schmalz, dann wird es natürlich immer schwieriger, auch Verständnis für die Seite des anderen zu bekommen. Ich sage ja nicht, dass man alles gutheißen soll, aber dieses Aufhetzen und dieses hier ist ein ganz klarer Feind, das ist natürlich für die Propaganda sehr wirksam, aber es führt in dem Fall uns sicherlich nicht zum Frieden.
Ja, vielleicht dazu abschließend noch mal, das ist mir vor einigen Monaten schon aufgefallen, das gehört ja auch dazu, dass in verschiedenen Talkshows, jetzt sind wir kurz wieder bei den Talkshows, aber das macht ja nichts, immer wieder dann auch thematisiert wurde, dass der Krieg in der Ukraine ja schon 2014 begonnen habe. Jetzt könnte man natürlich sagen, genau genommen schon viel früher, aber lassen wir uns mal jetzt auf 2014 ein. Und dann nicke ich erstmal und denke, ja, das stimmt, das ist ja gut, dass das mal zur Sprache kommt. Und im nächsten Schritt wird dann aber gesagt, dass Russland seit 2014 die Ostukraine angreift. Mhm. Und das ist faktisch einfach falsch. Also das stimmt einfach nicht.
Ja.
Also seit 2014 hat Kiew angefangen, die Ostukraine zu bombardieren. Das ist so. Das ist auch historisch bewiesen und dokumentiert und so weiter. Es wird einfach neu erzählt. Also die Geschichte, die Puzzleteile werden wirklich komplett neu zusammengesetzt. Und ich habe noch niemanden, auch keinen kritischen Beobachter, der jetzt in Talkshows eingeladen war. Und ich vermute, das liegt dann vielleicht an fehlendem Wissen oder Unaufmerksamkeit. Ich habe noch niemals jemanden hören sagen, ich glaube, Giro hat's mal gemacht. Moment, also 2014 hat der Krieg angefangen, aber doch nicht der von Russland gegen die Ostukraine, sondern der von Kiew gegen die Ostukraine. Mhm. Das wird einfach begraben, es wird neu erzählt, es wird sozusagen ein neuer Krieg konstruiert, den Russland geführt haben soll, den es überhaupt nicht geführt hat. Das ist doch Propaganda in Reinkultur, oder nicht?
Sie haben es eigentlich, wie Sie es beschrieben haben, genau so ist es. Genau das ist der Kern des Cognitive Warfare. Es gibt ja auch diese Studie, die sagt, wir hatten in dem Bürgerkrieg seit 2014 bis, ich meine, es war 2022, aber ich bin mir mit der Jahreszahl nicht ganz sicher, 14.000 Tote. Also der Krieg hat auf jeden Fall 2014 begonnen. Mhm. Und gehen Sie mal selber, gehen Sie auf die ARD-Webseite und geben Sie den Namen John Mearsheimer ein. Ich habe es gemacht, null Treffer. Gehen Sie auf die ZDF-Webseite, geben Sie den Namen John Mearsheimer ein, ein Treffer, aber da war der Link kaputt. Dann habe ich ZDF geschrieben und habe gesagt, Moment mal, hier stimmt was nicht, der Link funktioniert nicht. Dann haben sie es tatsächlich repariert, haben sich bedankt, alles gut. Aber da war die Sendung natürlich schon ausgestrahlt. Also klar.
Kein Mensch klickt dann immer noch drauf.
Ja, genau, ja. So ist es. Und da sind wir mittendrin im Cognitive Warfare.
Ja, okay, okay. Ja, das war gut, dass wir jetzt nochmal diesen Schlenker gemacht haben. Kommen wir jetzt nochmal zu den ganz konkreten Gefahren. In einer Broschüre, über die ich gelesen habe, heißt es im Zusammenhang mit Cognitive Warfare, dass man den Menschen, dass man bei den Menschen Krankheit, Behinderung oder Leid hervorrufen und potenzielle Gegner neutralisieren und deren Tod herbeiführen kann. Das klingt ja nun wirklich abenteuerlich, nach einem wirklich düsteren Science-Fiction-Film. Aber so steht es in dieser Broschüre drin. Können Sie mir helfen? Um welche Broschüre geht es da? Ich habe es gerade nicht präsent.
Ja, das ist das Dossier Cognitive Warfare von Duclusel geschrieben, von Nathos genau. Innovation Hub.
Ja, ja. Wie geht das? Krankheit, Behinderung, Leid, potenzielle Gegner neutralisieren durch Cognitive Warfare, also jetzt nicht durch Messer oder Armbrust oder was auch immer, Gift, sondern oder wie muss ich mir das vorstellen? In den Suizid treiben? Also ich habe keine Idee.
Ich habe mich genau das Gleiche gefragt und ich habe dann natürlich in den Dokumenten geschaut, erklären die es irgendwie konkret, machen sie natürlich nicht, das steht jetzt nicht genau drin, wie es gemacht wird. Also kann ich jetzt nicht sagen, genau das wird im Cognitive Warfare angewendet und so funktioniert's. Aber wir könnten uns natürlich schon aus einer psychologischen Perspektive mal dem Thema nähern und schauen, was gibt's eigentlich für Möglichkeiten, um die Psyche von Menschen und damit die Menschen selbst anzugreifen. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, was das heißt, erlernte Hilflosigkeit. Da gab es schon in den 70er Jahren auch Versuche von einem Psychologen, der heißt Seligman. Und der wusste ziemlich genau, der hat einfach rausgefunden, wie bringe ich Menschen dazu, dass sie denken, ich kann eigentlich eh nichts bewegen, ich kann eh nichts ändern. Also man lässt diese Menschen ganz oft Misserfolge erfahren und gibt ihnen das Gefühl, machtlos zu sein. Und am Ende glauben die, okay, ich kann hier eigentlich durch meine eigenen Handlungen überhaupt nichts mehr bewegen, bekommen vielleicht eine Depression. Und wenn ich jetzt weiß, wie Sie es auch gesagt haben, bei einer Depression haben wir eine bestimmte Selbstmordrate, die auf jeden Fall erhöht ist gegenüber der Bevölkerung, die keine Depression hat, dann wäre das eine Möglichkeit, wie man hier arbeitet. Wird so gemacht? Ich weiß es nicht. Eine andere Möglichkeit wäre, ja, da gehen wir jetzt eigentlich in das dunkelste Kapitel oder eines der dunkelsten Kapitel der psychologischen Forschung. Das ist die sogenannte weiße Folter.
Okay.
Ich weiß nicht, ob Ihnen dieser Ausdruck was sagt, aber bei weißer Folter geht es eigentlich darum, dass Sie den Menschen keine körperlichen Schmerzen zufügen. Also es fließt kein Blut, deswegen auch weiß und nicht rot. Aber Sie schaffen es eigentlich, dass Sie die Psyche der Menschen brechen, dass Sie den Verstand zerstören. Und da hat unter anderem die CIA hat in den 1950er, 1960er Jahren viele Versuche gemacht. Es lief unter dem Namen MK Ultra, ist einigen ein Begriff.
Ja, habe ich gehört schon mal, ja, tatsächlich.
Genau. Und was dabei rausgekommen ist, war eben ein Folterleitfaden unter anderem. Also das 1963 ist es veröffentlicht worden, Q-Bark Manual heißt es. Und da hat eben die CIA Techniken festgehalten, wie sie Menschen ja zerstören kann psychisch. Das ist dann unter anderem auch in Guantanamo eingesetzt worden. Also man hat diese Sachen genutzt. Wie kann man das zum Beispiel machen? Man sperrt einen Menschen in einen Raum, der hat keine Fenster und keine Türen und der ist komplett schalldicht. Und dann zieht man den Menschen noch so Handschuhe an und eine Kleidung, die eigentlich, wo man gar nichts fühlt. Also die ist sehr, sehr weich. Mhm. Und dann hören die Menschen nichts, die Menschen sehen nichts und die fühlen nichts. Und man hat festgestellt, wenn man die jetzt ein paar Tage in diesem Raum lässt, dann beginnt die Psyche sich aufzulösen. Und sie sehen den Menschen äußerlich gar nichts an, aber die sind dadurch gebrochen, die sind kaputt. Mhm. Und das sind einfach Möglichkeiten, wie gearbeitet werden könnte. Es gibt auch sowas, das heißt die Schockstrategie. Da hat eine Amerikanerin, die heißt Naomi Klein, hat ein Buch darüber geschrieben.
Ja, wo man, ganz wichtiges Buch, ja, ja.
Absolut. Wo man eigentlich die Erkenntnisse aus MK Ultra nutzt. Und sie sagt, sie zieht eine Parallele zu MK Ultra und dem, was im Irakkrieg ab 2003 gelaufen ist. Also eigentlich eine totale Entwurzelung der Menschen. Man zerstört ihr komplettes Umfeld, man zerstört ihre Kultur, man nimmt den Menschen eigentlich alles, was ihnen irgendwie Halt gibt Und entweder sie bekommen dann eine Depression und sagen, ich bin fertig mit der Welt, oder sie werden dadurch sehr, sehr leicht steuerbar und ich kann sie in die gewünschte Richtung lenken. Es gab auch sowas, das hieß Propagandablitz, das hat Bernays schon 1954 in Guatemala angewandt. Also es gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten, wie ich eigentlich mit psychologischen Techniken die Psyche angreifen kann. Was genau im Cognitive Warfare gemacht wird, kann ich jetzt nicht beweisen, aber ich würde einfach mal vermuten, dass das, was ich jetzt aufgezählt habe, schon nicht so weit weg ist von diesen Möglichkeiten, die man hier bespricht.
Ja, naja gut, mir fällt jetzt natürlich noch spontan schlicht und ergreifend öffentliche Diffamierung ein. Das erleben wir ja jetzt seit der Corona-Episode auch in einem Ausmaß, dass eben auch nicht jeder so ohne weiteres schadlos übersteht. Abgesehen davon, ob wir jetzt genau wissen, was die NATO in dieser Broschüre gemeint hat oder nicht, ist, glaube ich, auch tatsächlich zweitrangig. Denn allein die Attribute Krankheit, Behinderung, Leid und Tod sind natürlich schon mehr oder weniger zumindest sehr besorgniserregend. Und wahrscheinlich soll es dann der Feind ja auch lesen, ne?
Und das Ziel ist klar, da möchte man hin.
Ja. Ja, wir sprechen nochmal über weitere Möglichkeiten, die es zu Zeiten des Ersten, Zweiten Weltkrieges noch nicht gegeben hat. Nanotechnologie, Biotechnologie, Informationstechnologie und eben auch Kognitionswissenschaften, abgekürzt dann mit NBIC oder NBIC. Das sind Wissenschaften, die im Gedankenkrieg die Waffen bereitstellen und gemeinsam einen, da zitiere ich jetzt, ich glaube auch aus der Broschüre, sehr gefährlichen Cocktail ergeben. Und jetzt kommt die Wissenschaft tatsächlich ins Spiel, beziehungsweise die jetzt hier aufgezählten. Für mich klingt das eigentlich so, als würde das Militär gewissermaßen in die Wissenschaften hineingehen, ganz unauffällig, und sie beeinflussen, obwohl sie eigentlich mit dem Militär überhaupt gar nichts zu tun haben und einzelne Wissenschaftler vielleicht auch gar nichts zu tun haben wollen.
Also diesen sehr gefährlichen Cocktail. Es kommt wieder von Duclosel, der hat es gesagt bei dem Innovationswettbewerb. Und natürlich, man bedient sich hier der Wissenschaften, aber ich würde sagen, das hat man eigentlich in der Propaganda schon sehr, sehr lange gemacht. Also es ist jetzt kein Zufall, dass der Begründer eigentlich der Public Relations, Edward Bernays, war der Neffe von Sigmund Freud. Und wer war Sigmund Freud? Ein ganz bekannter Psychoanalytiker, der eigentlich die tiefen Psychologie, also der hat rausgefunden, ja, Menschen sind unter anderem von ihren Trieben beherrscht. Und Bernays hat sich gesagt, super, wenn ich das weiß, kann ich ja diese Triebe nutzen und kann die Menschen damit Kriege verkaufen, Autos verkaufen, Zigaretten verkaufen. Also von Anfang an hat eigentlich die Propaganda sich gestützt auf unter anderem psychologische Forschung, Sozialwissenschaften, Geschichtswissenschaften und so weiter. Ja. Und heute mit dem Cognitive Warfare wird es einfach nochmal extremer. Also ich würde nicht sagen, dass man hier unbedingt die Wissenschaften angreift, aber man benutzt sie und man missbraucht sie auch. Und ich habe selber, als ich gelesen habe, okay, es gibt hier diese sogenannte Weaponization of Neurosciences, also die Militarisierung der Neurowissenschaften. Als Forscher machen sie dann so ein Plakat und dann gehen sie eigentlich zu einem Kongress und sagen, hier, es gibt einen Kongress der Neurowissenschaftler, ich würde gerne über das Thema Weaponization of Neurosciences sprechen. Hat jetzt nicht so viele interessiert. Also es ist einfach auch in der Forschung noch nicht so bekannt, dass es hier Bestrebungen gibt vom Militär, die Wissenschaften gezielt einzuspannen, gezielt auszunutzen und zu missbrauchen. Und ich sage halt auch hier wäre es wieder wichtig, dass man drüber spricht.
Ja gut, ich meine, die Menschen sollen es ja, die Menschen, also ich meine, Wissenschaftler sind auch Menschen, aber sie wissen, wie ich es meine. Ja. Die Menschen sollen es ja auch nicht bemerken, dass sie manipuliert werden. Dann ist es natürlich eigentlich günstig, wenn die Wissenschaft dann auch nicht bemerkt, dass sie manipuliert wird. Jetzt kommt natürlich da auch noch das Problem zum Beispiel von Drittmittelbeschaffung hinzu, was ja eine enorme Bedeutung gewonnen hat in den letzten Jahrzehnten, was ja Wissenschaft sowieso in ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis bringt. Und wenn dann eben direkt oder indirekt das Militär womöglich auch noch als Geldgeber fungiert, hat man natürlich sowieso ein Abhängigkeitsverhältnis. Da braucht man jetzt gar nicht viel Psychologie, da reicht eigentlich das Scheckbuch so ungefähr, ne?
Es ist auf jeden Fall ein Problem, ja, da haben Sie recht.
Ja, sprechen wir nochmal, gehen wir nochmal auf ein anderes Thema, Manipulation. Wie weit geht's? Wie weit werden Gefühle wie Angst und Sorge erzeugt, bevor sich die Menschen überhaupt selbst darüber Gedanken machen, dass sie das jetzt haben? Für mich ist da der Klimawandel ein ganz gutes Beispiel. der war ja früher sozusagen mal eine mehr oder weniger abstrakte, also schon besorgniserregende, aber in der Zukunft liegende Bedrohung. Und inzwischen, man sieht es ja auch in der letzten Generation, die sagen das ja im Prinzip auch, inzwischen ist es so, dass eigentlich die nächsten 6 Monate über Leben und Tod des Planeten entscheiden. Also jetzt sehr überspitzt dargestellt, aber damit werden dann ja auch Widerstandsformen gerechtfertigt, die eigentlich durchaus justiziabel sind und dann aber auch politisch ja durchaus dann relativiert. Und es geht ja hier immerhin um den Klimawandel und es geht um Leben und Tod und so weiter. Ist das auch so eine Art Cognitive Warfare oder wie würden Sie das, oder liege ich vielleicht ganz falsch und es ist tatsächlich so, dass die Bedrohung früher abstrakt gewesen sein mag, aber das war ganz falsch. In Wirklichkeit ist es so, dass wir im Grunde genommen nur noch ein paar Jahre Zeit haben, dann ist sowieso alles vorbei und dementsprechend müssen wir jetzt agieren und jedes Mittel ist recht. Und eine Luisa Neubauer hat sogar sinngemäß gesagt, dass die Demokratie jetzt vor dem Klimawandel oder vor dem Klimaschutz zurückstehen müsse und dass jetzt alles getan werden muss, um den Klimawandel aufzuhalten. Und da muss dann die Demokratie eben mal den Kürzeren ziehen. Jetzt habe ich ganz, ganz viel auf einmal geredet, habe gar keine konkrete Frage gestellt. Aber vielleicht erwidern Sie einfach mal, was Ihnen so einfällt.
Also ich würde erst mal sagen, höchstwahrscheinlich sind die Menschen, die das machen und die hier auch für in ihren Augen für das Klima kämpfen, die sind absolut überzeugt davon. Also die machen das aus vollem Herzen und die stehen da voll dahinter.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Und jetzt ist natürlich die Frage, wie ist man dahin gekommen oder mit welchen Techniken oder da vielleicht gearbeitet? Und vielleicht kann man ein Stück weit so erklären, dass wir sowas haben, das heißt schnelles und langsames Denken. Das ist ein Buch, das ist von Daniel Kahneman, in Deutschland im Jahr 2012 veröffentlicht worden. Der Daniel Kahneman hat vorher auch schon für seine Forschungen den Nobelpreis bekommen. Also ist ein sehr anerkannter Forscher und der hat gesagt, wir haben in uns eigentlich zwei verschiedene Systeme. Das eine System, dieses schnelle Denken, das ist, man könnte so ganz grob mit den Emotionen beschreiben, die kann ich sofort packen. Ich könnte Ihnen jetzt zum Beispiel, wenn Sie sagen, wir reden über das Klima, könnte ich Ihnen ein Foto von einem Eisbär zeigen und der Eisbär rennt vielleicht über eine Fläche, wo überhaupt kein Eis mehr ist, sondern nur noch trockenes Gras und dann hat der Eisbär auch nichts zu essen. Und ich sehe das und denke mir aber, der muss doch ins Eis und wieso ist da kein Eis mehr? Und da sieht man doch, wie schlimm der Klimawandel ist. Oder bei der Kriegspropaganda könnte ich Ihnen ein Bild zeigen von einem Kind und sagen, dieses Kind leidet hier unter den Angriffen von diesem oder jenem Land und ich habe sie sofort. Ja. Das ist dieses System 1, das geht sofort an, die Emotionen sind da, wir können gar nicht mehr klar denken und wir sagen, okay, ich muss jetzt was tun gegen dieses oder jenes Land im Krieg, ich muss unbedingt was tun gegen den Klimawandel, ich klebe mich morgen auf die Straße, oder? Und das Zweite, was es gibt, das ist das langsame Denken, das ist dieses System 2. Und da müssten Sie anfangen und sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Bild von dem Eisbären, wer hat denn das gemacht? Und außerdem will ich zuerst mal Statistiken sehen über das Klima und ich will wissen, ob diese Hockeystick-These denn jetzt stimmt oder nicht. Ich glaube, Sie haben ja in Ihrer letzten Sendung auch über diese Dinge gesprochen.
Ja, mit Markus Fiedler, genau.
Ja, und ich müsste Zeit investieren. Da muss ich mir eine Dokumentation anschauen, da muss ich ein Buch lesen. Oder bei einem Krieg müsste ich sagen, okay, ein Land greift hier ein anderes Land an. Was sagen denn die Politiker? Wie ist denn die geostrategische Lage?
Was ist vorher passiert, etc.?
Genau, die Geschichte. Profitiert die Rüstungsindustrie? Also was ich damit sagen will, ich habe immer ganz, ganz verschiedene Facetten von der Fragestellung und es kostet aber Zeit und es kostet Energie, dieses rationale, überlegte, kühle System 2 eigentlich zu aktivieren. Und was man mit der Propaganda macht, man geht eigentlich voll auf das erste System, man geht voll auf die Gefühle, man hat sie sofort. Und es gibt auch was, das heißt Confirmation Bias, also zu Deutsch heißt es Bestätigungsfehler. Und das sagt eigentlich aus, dass sie jemanden, wenn der schon mal eine Meinung hat und der ist total überzeugt von bestimmten Sachverhalten, also wenn jetzt Luise Neubauer, die Sie sagen, die ist ja sicherlich sehr davon überzeugt, dass es diesen Klimawandel gibt. Und ob das stimmt oder nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber ich kann Ihnen sicher sagen, dass die mit Argumenten sehr, sehr schwer eigentlich vom Gegenteil zu überzeugen sein wird. Wie so viele Menschen. Und drum macht die Propaganda was anderes. Die Propaganda geht auf die Emotionen und sagt, okay, ich packe die Menschen eben bei diesem ersten System. So wird oft gearbeitet.
Ja, das ist ganz interessant. Nach diesem letzten Podcast mit dem Markus Fiedler, der ja Biologe ist und durchaus weiß, wovon er da gesprochen hat in dem Podcast, hatte ich eine relativ heftige Auseinandersetzung auf Facebook mit einem meiner Kontakte, der das alles halt völlig für Humbug hielt und anti- beziehungsweise das überhaupt nicht wissenschaftlich fand. Und der hat im Wesentlichen, das fand ich sehr interessant, weil das ist dann wahrscheinlich auch das schnelle Denken. Also der hat im Wesentlichen argumentiert, ja, ExxonMobil hat, glaube ich, schon 1978 oder ich weiß nicht, wann das war, wohl darauf hingewiesen, dass es den Klimawandel tatsächlich gibt. Und warum sollte ExxonMobil das machen? Es wäre doch strategisch viel klüger von ExxonMobil, wenn es den Klimawandel leugnen würde, weil es selbst ja Verursacher ist und so weiter und so fort. Und diese Aussage hat er halt so hochgehängt, dass er für nichts anderes mehr zugänglich war. Und das fand ich sogar schlüssig, weil klar, ich meine, wenn ExxonMobil das tatsächlich so formuliert hat, könnte man erstmal sagen, okay, also es macht eigentlich keinen Sinn, dass sie das zugeben. Also wird es wahrscheinlich tatsächlich diese Entwicklung geben, vor der wir uns jetzt alle so sehr fürchten. Aber auf der anderen Seite wissen wir natürlich auch nicht, wieso, weshalb, warum das dann tatsächlich so gemacht wurde. Also es kann ja auch noch ganz andere Gründe dafür geben. Aber die spielten tatsächlich, das ist dann vielleicht das fehlende lange Denken, so hieß es, glaube ich, ne?
Langsames Denken.
Oder genau. Das langsame Denken, genau. Das spielte dann eigentlich schon keine Rolle mehr, weil die Aussage isoliert so sehr die eigene Haltung unterstützt hat, dass es auch eigentlich fatal für den Menschen selbst wäre, wenn das jetzt gekippt wird.
Ja, es ist natürlich aus psychologischer Sicht, es ist dann immer eine Riesenherausforderung und ich sage halt, das wäre super, wenn wir da noch hinkommen, dass wir echt mit Argumenten uns eigentlich streiten, dass wir friedlich bleiben und dass wir aber sagen, okay, ich schaue mir mal deine Studie an von ExxonMobil, gutes Argument, dann schaust du dir aber bitte auch meine Studie an zu, ich weiß es nicht genau, Hockeystick vielleicht haben sie gesagt oder was anderes und so bleibt man friedlich, man tauscht Argumente aus und dann einigt man sich und in der Demokratie gibt es ja auch das, was man sagt, das ist dieser Debattenraum, da sollte man ja eigentlich hinkommen und was mir halt auffällt, der wird immer wieder durch Propaganda unterlaufen, das ist ein großes Problem.
Ja. Okay, sprechen wir, ja, so kommen wir langsam zum Ende. Ich würde aber ganz gerne noch mal über einen Wettbewerb der Innovationen sprechen. Den haben Sie vor ein paar Minuten schon ganz kurz angedeutet. Der ist insofern interessant, als dass der im November 2021 stattfand. Was daran so interessant ist, das besprechen wir dann auch gleich. Vorher die Frage, was war das für ein Wettbewerb? Wer hat den ausgerufen und worum ging es?
Also diesen Wettbewerb gibt es seit 2017 und der findet seither zweimal pro Jahr statt, einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Und es ist ein Innovationswettbewerb der NATO. Die sucht sich jedes Mal ein Thema raus, macht eine Ausschreibung und sagt, bitte jeder, der in einem NATO-Land ist, also ganz egal, ob das Forscherteams von der Universität sind, private Unternehmen, jemand, der zu Hause alleine in seiner Garage arbeitet, jeder kann mitmachen und wir möchten hier eure besten Vorschläge zu einem innovativen Thema, das wir euch vorstellen und wer gewinnt, kriegt ein Preisgeld. Also das kann sein, sowas wie künstliche Intelligenz war mal ein Thema, Weltall war ein Bereich, Quantentechnologie, Biotechnologie und was eben auch ganz zentral ist, ist dieses Internet, Informationen und dann das Internet eben auch nutzen. Und im Herbst 2020 war es eben der Wettbewerb Countering Cognitive Warfare, also den Cognitive Warfare neutralisieren.
War das nicht 2021?
2021, Entschuldigung.
Ja. Genau. Sonst hätten Sie mir jetzt auch meine Story kaputt gemacht. Denn jetzt wird's spooky oder verschwörungstheoretisch. In einer Präsentation wurde als mögliches, damals im November 2021, als mögliches Szenario der Einmarsch Russlands in die Ukraine als Beispiel verwendet. Und da wurden dann Möglichkeiten erarbeitet, wie man die russische Kommunikation im Falle eines solchen Einmarsches durch Russland stören und auch die Artillerie bekämpfen könnte. Ja, wie wir wissen, 3 Monate später begann also der aktuelle Krieg in der Ukraine. Jetzt frage ich mal ganz verschwörerisch, Zufall?
Schwer zu beantworten. Ich kann erstmal feststellen, dass es diesen Innovationswettbewerb gab. Wir wissen, dieses Team, das hieß Influence Influencers, das hat dieses Szenario vorgestellt und hat eigentlich auch noch so gesagt, ja, wir sprechen ja hier über ein Szenario, das wir alle gut kennen. Also irgendwie war es klar, okay, man ist informiert über diesen möglichen Fall und auf der einen Seite könnte ich natürlich jetzt sagen, ja, die hatten da sicher Vorwissen und man hat das alles geplant und vielleicht hat die NATO auch jetzt hier Russland gezielt in die Falle gelockt und die Ukraine ist nun ein Bauer auf dem Schachfeld und ich möchte damit den Turm schlagen und der Turm wäre Russland und wer ist der Schachspieler? Das sind die USA. Wir wissen es nicht.
Genau, das haben Sie jetzt alles nicht gesagt.
Wir wissen es nicht, wie es war. Also ja. Was ich auf jeden Fall sagen kann, die NATO wird natürlich argumentieren, Moment mal, wir beobachten Russland sehr genau. Wir haben auch unsere Geheimdienstinformationen. Wir wissen, dass es da Truppenbewegungen gibt. Wir hören vielleicht Funkgespräche ab oder wir lesen Mails und so weiter. Und wir hatten da schon Vorinformationen, dass Russland, von dem wir ja wissen, wie aggressiv es ist, dass es hier was plant. Ja. Also die beiden Seiten gibt's. Ich kann es nicht entscheiden. Ich kann auf jeden Fall sagen, es gab dieses Team und das hat auch den dritten Platz gewonnen. Also es hat die NATO auf jeden Fall interessiert. 10 Teilnehmer waren im Finale und Influencers ist dann drittplatzierter geworden. Was ich aber sicher sagen kann, dass man sich im Cognitive Warfare auf diesen Informationskrieg vorbereitet hat, der auch jetzt stattfindet. Und man hat seit 2014 hat man eigentlich mit Sorge darauf geblickt, dass es immer wieder Stimmen da gab, die darauf hingewiesen haben, okay, die NATO hat sich ausgedehnt, ist jetzt vielleicht nicht die klügste Idee, hier gibt es eine rote Linie für Russland, ist auch nicht so eine gute Idee, wenn wir immer wieder an diese rote Linie uns sozusagen rantasten. Und die NATO hat gesagt, wir wollen, wenn mal wieder so ein Konflikt ist, wollen wir eigentlich die Informationen von Anfang an richtig kontrollieren. Wir wollen unser Narrativ durchsetzen und das westliche Narrativ ist einfach auch im Cognitive Warfare, dieses Narrativ gilt es zu verteidigen. Das war ein unprovozierter Angriffskrieg. Wir haben hier eigentlich, wir sind ja komplett von einem verrückten Diktator überrascht worden sozusagen. Und es ist halt einfach keine besonders gute Idee, wenn man hier wieder nur mit dem Finger auf den anderen zeigt, wenn man überhaupt keine andere Stimme zulässt, weil dann sind wir voll drin in der Kriegspropaganda. Die Kriegspropaganda ist immer, und diese Verbindung haben wir halt eigentlich immer, die ist immer die Voraussetzung dafür, dass sie erst Kriege führen können. Diese Kriege, die führen am Ende nicht zu mehr Demokratie, nicht zu mehr Menschenrechten, sondern die führen einfach nur zu Leid, zu Traumata, zu unglaublich vielen Toten. Und deswegen sage ich, ich lehne Kriege ab. Und wenn Sie Kriege ablehnen, dann müssen Sie auch Kriegspropaganda ablehnen. Und dann müssen Sie auch den Cognitive Warfare ablehnen, weil der ist im Kern Kriegspropaganda. Und für mich ist das einfach auch der Grund, warum ich meine Arbeit mache und warum ich mich jetzt auch entschlossen habe, öffentlich zu äußern. Ich möchte, dass man darüber aufklärt und den Menschen so die Möglichkeit geben, diesen Cognitive Warfare ein Stück weit zu neutralisieren, dass wir gemeinsam schauen können, wo ist eigentlich der Weg zu Frieden.
Dr. Jonas Tögel, herzlichen Dank für das Gespräch. Es war wahnsinnig spannend. Ich bin gespannt, was die Kommentatoren dazu sagen. Und möchte mich an der Stelle nochmal herzlich dafür bedanken, dass Sie zur Verfügung gestanden haben und wünsche Ihnen natürlich und mir und allen anderen auch, dass insbesondere Ihr letzter Wunsch, nämlich der innige Wunsch nach Frieden, dass der in Erfüllung gehen möge und wir tun alles dafür, dass das geht. Nochmals herzlichen Dank, Herr Dr. Tögel.
Ja, vielen Dank für Ihre Zeit und ich fand es jetzt auch sehr spannend. Es waren sehr interessante Fragen und ja, vielen Dank fürs Gespräch.